Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Mittost-Podium. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Rechtsradikalismus in Mittel- und Osteuropa. Ich habe drei sehr, sehr gute Expertinnen und Experten für dieses Thema gewinnen können und möchte sie anfangs ganz kurz vorstellen. Die erste ist Dr. Tetjana Katzberg. Sie ist in der Ukraine geboren und hat 2008 zum Thema nationale Stereotypen in den deutsch-englischen Beziehungen promoviert. Also interessant, eigentlich ein westeuropäisches Thema. Sie arbeitet aber im Moment an der Studie Hate Crimes in the Ukraine, Monitoring and Victim Assistance. Diese Studie soll Anfang 2010 fertig werden und deswegen kann sie uns ganz aktuell über sogenannte Hate Crimes in der Ukraine auch berichten. Die zweite Gesprächspartnerin ist Magdalena Marsowski. Sie ist in Ungarn geboren, lebt lange Zeit in Deutschland schon und arbeitet in München und Budapest als freie Kulturwissenschaftlerin. Und sie ist vor allen Dingen Expertin für Antisemitismus, Antiziganismus, Rassismus ohne Rassen, Ethnizität, völkisches Denken, Kultur- und Medienpolitik in Ungarn. Ein weites Feld, was wir besprechen können. Der dritte im Bunde ist Dr. Andreas Umland, der eine lange wissenschaftliche Karriere schon hinter sich hat, obwohl er gar nicht so alt ist. Er ist in Jena geboren und studierte und lehrte unter anderem in Leipzig, Berlin, Oxford, Stanford und Cambridge. Also er hat wirklich nichts ausgelassen. In Berlin promovierte er zum Aufstieg Wladimir Zhirinowskis in der russischen Politik. Einen PhD hat er zusätzlich auch noch gemacht, und zwar in Politics in der University of Cambridge im Trinity College mit der Arbeit zur postsowjetischen russischen und zivilen Gesellschaft. Heute unterrichtet er an der Katholischen Universität Eichstätt und ist auch vielen von der Joe-List oder von der Mittost-Gruppe auf Facebook oder aus vielen anderen Netzwerken gut bekannt, weil er immer wieder interessante Hinweise und Beiträge bringt. Herzlich willkommen allen.
Ja. Hallo.
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 Der extreme Nationalismus bezieht sich ja immer eigentlich auf die jeweilige spezifische historische Situation eines jeweiligen Landes. Das heißt, eigentlich muss so ein Nationalismus, der sich auf ein Land bezieht, immer per se eigentlich eigenartig sein, also anders als anderswo. Hass auf Minderheiten und Ausländer dagegen scheint überall aus der gleichen Quelle genährt zu werden, nämlich aus der immerwährenden Angst vor dem Fremden, die mehr oder minder geschickt instrumentalisiert wird. Meine Frage jetzt an Andreas Umland ist, wie spielen diese beiden Faktoren im Extremismus in Russland, Ukraine oder in Ungarn zusammen und wie kann man diese Erscheinung ein bisschen kategorisieren?
Ja, also es gibt die Extremismen auf unterschiedlichen Ebenen, einmal in der Zivilgesellschaft, in der Massenkultur sozusagen, dann im Parteienwesen und auch noch in dem Bereich, den man nennen könnte Metapolitik, also unter den Intellektuellen. Und dort wird das Fremde oder werden die Fremden auch unterschiedlich definiert. Also zum Beispiel ist es für die Jugendlichen eben wichtiger, wie die Fremden aussehen oder die als fremd definierten, während die Intellektuellen sich eher auf Geopolitik und internationale Feinde fokussieren. In Russland ist vielleicht heute insofern etwas Besonderes eingetreten, als der Hauptfeind für einen Großteil der Russen heute nicht mehr Menschen sind, die anders aussehen, sondern der Hauptfeind für sowohl die Intellektuellen als auch die Parteipolitiker und in der Zivilgesellschaft Aktiven sind die USA, und dort geht es eher um diese geopolitische Konkurrenz, und die USA werden verteufelt, und also es wird von der amerikanischen Verschwörung gegen die Russen gesprochen.
Aber es gibt doch auch diesen Hass auf die sogenannten Schwarzen, das heißt auf die Leute aus dem Kaukasus, und die sind ja auch Ziel von gewalttätigen Übergriffen, oder?
Ja, natürlich. Das sollte man auf keinen Fall unterschlagen. Das ist natürlich auch ein wichtiges Phänomen, was vielleicht politisch nicht so brisant ist, jedoch sagen für das Leben der einfachen Leute wichtig ist. Die Angriffe häufen sich in den letzten 10 Jahren. Vor 2 Jahren gab es circa 2 Tote pro Woche, je nachdem, welche Statistik man sich ansieht. Also Menschen, die von Rechtsextremen getötet wurden. Im letzten Jahr ist es wieder etwas zurückgegangen auf circa 1,5 Tote pro Woche. Das sind erschreckende Zahlen. Allerdings muss man sagen, dass es auch dann wiederum andere Rechtsextreme gibt, die also das auch verurteilen. Das ist eine sehr vielgestaltige Landschaft in Russland.
Eine andere sehr markante Eigenschaft des Rechtsextremismus in Mittel- und Osteuropa aus deutscher Perspektive ist ja, dass sich die Extremisten in Mittel- und Osteuropa häufig in für deutsche Gemüter unerträglicher Weise auf Traditionen beziehen, die mit dem Zeitalter des Nationalsozialismus verbunden sind. Zum Beispiel in der Ukraine oder in Kroatien und besonders auch in der Slowakei, wo teilweise ganz offen die Tradition zum sogenannten Unabhängigkeitskampf der jeweiligen Völker an der Seite der Nationalsozialisten angeknüpft wird. Wie fühlt sich denn eine solche behauptete Tradition für die Öffentlichkeit in diesen Ländern an? Ist das für einen durchschnittlichen Ukrainer, zum Beispiel frage ich jetzt mal Tanja Katzbert, ist das für einen durchschnittlichen Ukrainer unerträglich, dass man an die Nazizeit anknüpft, oder ist man gar nicht so empört, weil natürlich in Deutschland eine andere Geschichte der Beschäftigung mit der eigenen Schuld dahinter steht? Also wie steht die Öffentlichkeit zu solchen Traditionslinien?
Ich finde schon, es gibt Traditionen, was die Erinnerung anbetrifft in der Ukraine. Und wenn wir an zwei Teile der Ukraine denken, nämlich die West- und Ostukraine, da würde ich sagen, da besteht Unterschied zu Geschichtsverarbeitung und Geschichtserinnerung. Und das widerspiegelt sich natürlich auch in der öffentlichen Meinung. Es ist allgemein bekannt, dass die Westukraine traditionstreu in der Unabhängigkeitsbewegung war, besonders während der NATO-Okkupation der Ukraine, wobei der Ostteil der Ukraine bis zum Jahre 1941 schon gar nicht so viele und überhaupt nationale Bewegungen hatte auf dem Territorium. Und natürlich ist die Bevölkerung der Westukraine schon viel verständnisvoller für die Unabhängigkeitsbewegungen und Befreiungskämpfe auf dem auf ihrem Territorium als der durchschnittliche Ostukraine. Ein Beispiel vielleicht aus der neuesten Geschichte ist der Fall an dem Janjuk, wo die westukrainische Gesellschaft an den Staat appelliert hat, den Janjuk zu schützen und also sich dafür ganz so gestanden hat für den Fall und auch die Briefe also an die Regierung und an das Parlament geschickt hat. Also mit der Bitte um öffentliche Stellungnahme und um den staatlichen Schutz von dem Janjuk. Wobei der Ostteil der Ukraine ganz still geblieben ist und zeigt eigentlich viel weniger Verständnis für sowas.
Das heißt, in der Ostukraine haben sich die Leute nicht solidarisiert mit dem Janjuk als Ukrainer, der in den USA gelebt hat und jetzt nach Deutschland ausgeliefert worden ist, das vielleicht nochmal zur Erklärung, und hier vor Gericht gestellt worden ist in sehr hohem Alter von über 90 Jahren, weil er als Angehöriger der ukrainischen Hilfstruppen der SS damals in einem Lager der Nationalsozialisten an der Vernichtung von Juden mitgearbeitet haben soll. Deswegen steht er jetzt in Deutschland vor dem Gericht. Ist das denn breit diskutiert worden in den ukrainischen Medien?
Es ist weit diskutiert worden in den ukrainischen und in den russischen Medien auch. Und ich habe bemerkt, dass die ukrainischsprachigen Medien viel Verständnis zeigen in Rhetorik an den Fall von Demjanjuk als die russischsprachigen Medien. Und das ist natürlich auch ganz logisch und ganz klar zu erklären, weil wiederum diese andere Interpretation von Geschichte als Grund ja genannt wird.
Also aber bevor wir jetzt auf eine falsche Fährte kommen, ist es denn schon Extremismus, wenn die Ukrainer dort sich mit einem Menschen, der vielleicht Schuld auf sich geladen hat, aber eben doch ein Ukrainer ist und in einer bestimmten historischen Situation eine Schuld auf sich geladen hat, ist das schon rechtsextrem oder ist das schon extrem nationalistisch, wenn eine solche Reaktion in der Öffentlichkeit ist? Wie bewertest du das?
Ich würde nicht sagen, dass die Reaktion so extrem nationalistisch ist, zumindest was die breiten Bevölkerungsschichten anbetrifft. Auf der politischen Ebene ist es ein bisschen anders, weil da der Leiter von der rechtsradikalen Partei Svoboda auch an den Fall von dem Janjuk appelliert hat und also den Fall dazu gebraucht hat, auch seine Wähler zu mobilisieren oder seine oder ihre Reaktionen, ja, also nochmal zum Ausdruck zu bringen. Aber auf der Ebene der Zivilgesellschaft in der Ukraine sind andere Fragen wichtig, und zwar, wie kann man so einen alten Mann also jetzt so vor Gericht stellen? Oder wo gibt es denn vielleicht denn Wahrheit? Also wen kann man glauben, weil also dieser Fall von dem Janjuk ziemlich umstritten ist und fängt noch in den 70er Jahren an mit der Geschichte von seinem Kollaborationismus, also dass er in den USA einmal geforscht wurde, dann in Israel und danach in Deutschland. Und da sind andere Fragen eigentlich wichtig, die dann auftauchen in den Diskussionen Ich hatte die Diskussion auf den Foren verfolgt und da kann ich sagen, die Menschen zeigen Sympathie zu dem Mann, vor allem wegen seines hohen Alters und auch, weil sie die Wahrheit nicht kennen.
Also auf jeden Vielleicht Fall kann ich auch noch etwas anfügen.
Ja, bitte.
Ich glaube, es gibt hier so ein bisschen ein Kommunikationsproblem auf drei Ebenen. Zum einen wird, glaube ich, in Deutschland nicht hinreichend verstanden, dass die ukrainische nationalistische und nationale Bewegung in der Zwischenkriegszeit und dann eben auch unter den Nazis in einem Dilemma war, dass sie entweder dass nationaldenkende Ukrainer entweder mit Stalin gegen Hitler konnten oder nur mit Hitler gegen Stalin. Sozusagen eine dritte Variante gab es eigentlich nicht. Also die ukrainische Befreiungsarmee hat dann oder Aufstandsarmee hat dann versucht, gegen beide zu kämpfen, aber das war natürlich aussichtslos. Deswegen war das auch ein gewissermaßen erzwungene Zusammenarbeit mit den Nazis. Der zweite Punkt ist, dass die Schuld dem Janjuks umstritten ist. Er ist ja schon mal in den 70er oder 80er Jahren verurteilt gewesen in Israel, weil er angeblich Ivan der Schreckliche aus Treblinka sei. Und ist er verurteilt worden, hat sich aber im Nachhinein herausgestellt, dass er das gar nicht war. Und das hat also auch großes Aufsehen erregt. Und der dritte Aspekt, der noch dazu kommt, ist, dass dem Janjuk ja kein freiwilliger SS-Mann war, sondern dass er zunächst in der Roten Armee gekämpft hat, dann gefangen genommen wurde. Und er dann praktisch vor der Wahl stand, also wenn man diese Geschichte glaubt, das ist nicht alles erwiesen, quasi den wahrscheinlich sicheren Tod in deutscher Gefangenschaft zu erleben oder eben in dieser Hilfstruppe mitzuarbeiten. Dazu kommt auch noch, dass seine Chefs bereits freigesprochen wurden von deutschen Gerichten und das ist deswegen, also die eigentlichen SS, die deutschen SS-Männer, die das alles initiiert und organisiert haben. Und ihn jetzt noch also im Nachhinein als quasi letztes Glied in der Befehlskette zu verurteilen, ist natürlich durch ein deutsches Gericht ist fragwürdig.
Es ist sicherlich gut, dass du dort nochmal interveniert hast und das nochmal aufgeklärt hast. Ein komplizierter Einzelfall, der aber schon an einer aktuellen Diskussion zeigt, wie schwierig auch die Gemengelage in den unterschiedlichen Geschichtstraditionen ist und wie wenig eigentlich zum Beispiel wir in Deutschland wissen über das Geschichtsbewusstsein in der westlichen oder der östlichen Ukraine. Und all das muss man natürlich wissen, wenn man über nationale oder nationalistische Bewegungen dort urteilt oder Bescheid wissen will. Kommen wir aber nochmal zurück zu der aktuellen Situation, zu den Parteien und den gesellschaftlichen Bewegungen, die man in Mittel- und Osteuropa als extremistisch bezeichnen kann. Da ist ja zu beobachten, dass es häufig einen sehr krassen, wiederum für uns Deutsche, für deutsche Ohren sehr ungewohnten verbalen Extremismus gibt. In vielen Fällen, zum Beispiel wenn wir das Zitat von Schirinowski, dass er seine Stiefel im Indischen Ozean baden will oder ähnliche Aussprüche von anderen Radikalen aus anderen Ländern
nimmt. Die russischen Soldaten sollen ihre Stiefel im Indischen Ozean
waschen. Und gleichzeitig ist aber zu beobachten, dass durch Regierungsbeteiligung oder doch Einbindung in die Macht, in das System der Macht, im Fall Schirinowski und Russland jetzt, aber viele verbal extreme Parteien scheinbar gezähmt werden und trotz aller internationaler Irritationen in der Realpolitik viel weniger extrem erscheinen als in ihren Ankündigungen. Ich denke da zum Beispiel auch an die SNS in der Slowakei. Die Frage jetzt an Magdalena, ist das so und ist das vielleicht auch in Ungarn so? Und gibt es ein direktes Verhältnis zwischen verbalem Extremismus und tatsächlicher Gewalt im Alltag und in der politischen Auseinandersetzung?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar sind in Ungarn im letzten Jahr 9 Roma ermordet worden. Also das ist das allererste, was man in diesem Zusammenhang sagen muss. Und es sind immer wieder Leute zusammengeschlagen worden, die als Juden definiert wurden. Zum Beispiel wurden auch im letzten Jahr bekannte Journalisten zusammengeschlagen, bewusstlos geschlagen oder aber auch Politiker, sozialliberale, sozialistische und liberale Politiker bewusst angespuckt und angegriffen, die wurden als Juden beschimpft. Und es ist so, dass die verbale Hetze im Hintergrund sehr stark ist. Diese verbale Hetze geht vor allem von der rechtsradikalen Partei Jobbik aus, Aber man kann auf keinen Fall die gegenwärtigen Oppositionsparteien, die völkischen Parteien, Fidesz-MPS und die KDMP, die Christlich-Demokratische Volkspartei, vergessen, weil die auf eine mildere Weise aber ähnlich hetzen. Und hier muss ich erwähnen, dass diese beiden Parteien völkisch genannt werden können. Die Fidesz, man sagt nicht mehr Jungdemokraten, das ist die oft die deutsche Übersetzung, aber die ist falsch. Die Fidesz-Partei heißt heute Fidesz-Bürgerliche Union. Und deshalb Union, weil sie in Anlehnung an die christlich-soziale Union, die ein deutliches Vorbild ist, eben so heißt, also Fidesz-Bürgerliche Union, ein deklariertes Vorbild von Fidesz. Und die christlich-demokratische Volkspartei, beide haben Medien, eine große Medienlandschaft ausgebaut. Zu dieser Medienlandschaft gehören eben Fernsehanstalten und Zeitungen, Zeitschriften, in denen permanent gehetzt wird. Wenn ich jetzt das Wort völkisch sage, dann sage ich das nicht ohne Grund, aber das möchte ich ganz kurz definieren. Also völkisch, unter völkisch verstehe ich, wenn eine Nation ethnisch definiert wird. Unter Nation wird eine organisch gewachsene Abstammungsgemeinschaft verstanden. Das magyarische Volkstum wird immer wieder betont. Und damit einhergeht auch die Kommunikation in Kategorien von Großungarn. Das heißt also, wenn die Gebiete in den Nachbarländern, die 1920 infolge des Friedens von Trianon und von Ungarn abgetrennt wurden, immer wieder und ganz natürlich als Ungarn zugehörig erklärt und angesehen werden. Und in diesem Zusammenhang unterscheiden sich zum Beispiel die Fidesz-Bürgerliche Union, die Christlich-Demokratische Volkspartei und die Partei Jobbik, die extreme Partei, voneinander nicht. Also alle kommunizieren dieses gleiche Bild von Großungarn und alle Fidesz und KDMP würde ich als strukturell antisemitisch bezeichnen, die sehr stark mit den Dichotomien von wir und sie arbeiten und manchmal auch ganz deutliche antisemitische Töne von sich geben. Und Jobbik würde ich eben als offen antisemitisch bezeichnen.
Magda, du lebst ja in München und in Budapest bist du auch häufig. Du hast die CSU erwähnt als Vorbild. Die CSU hat ja in den letzten 60 Jahren in der Bundesrepublik immer das Ziel ausgegeben, keine Partei rechts von der CSU. Und viele sehr, sehr konservative bis hin extreme Äußerungen von der CSU wurden von den Christsozialen selber in Deutschland immer damit erklärt, dass man damit ja verhindern wolle, dass rechtsextremistische Parteien in Deutschland nach oben kommen, indem nämlich die bürgerlichen Parteien dieses Spektrum am rechten Rand so ein bisschen mit abdecken. Offenbar versucht ja die Fidesz das in Ungarn auch, aber angesichts der rechtsextremen Parteien, die neben der Fidesz noch existieren und ja auch Wahlerfolge erzielen können, scheint das ja in Ungarn nicht so gut zu funktionieren, wie es anscheinend in Bayern funktioniert.
So ist es genau. Also das funktioniert in Ungarn überhaupt nicht. Die Übergänge sind ganz fließend. Fidesz wird von vielen sogar die Partei Jobbik Light bezeichnet, als Jobbik Light. Das heißt, wenn man die Programme von Fidesz und Jobbik miteinander vergleicht, dann ist der Unterschied im Grunde nicht so groß und vor allem auch die Kommunikation. Beide Parteien denken völkisch oder alle drei Parteien, Fidesz, die KDMP, die Christlichdemokraten und Jobbik, alle denken völkisch, alle denken in Kategorien von Großungarn, alle wollen die magyarische Erde vor dem internationalen Großkapital schützen und das Moratorium für den freien Verkauf des ungarischen Bodens an Ausländer aufrechterhalten. Und Fidesz macht es zwar nicht ganz offen, aber nicht so offen wie Jobbik, aber alle Parteien betrachten eigentlich oder haben das als Vorbild die Lehre der Heiligen Ungarischen Krone und das heißt eine völkische Lebensraumideologie. Und Fidesz hat schon angedeutet, beziehungsweise Viktor Orban hat angedeutet, dass er die Verfassung, sollte er mit einer Zweidrittelmehrheit an die Macht kommen, insofern ändern wird, dass er eben mehr Gefühl in die Verfassung geben will, eine theokratische Verfassung statt diese technokratische Verfassung ins Leben rufen will. Und das kann nur heißen, dass er eben diese Lehre der Heiligen Ungarischen Krone, diese völkische Lebensraumideologie mit in die Verfassung in irgendeiner Weise integrieren will.
Dazu muss man vielleicht erklären, die ungarische Verfassung ist ja nach der Wende im Gegensatz zu vielen Verfassungen in anderen Ländern Mittel- und Osteuropas kaum geändert worden. Natürlich gab es wesentliche Änderungen nach dem Ende des Kommunismus, aber der Grundbestand der Verfassung ist ja nie mit einer Zweidrittelmehrheit geändert worden, weil eben eine solch große Mehrheit nie bestanden hat und es nie eine Einigkeit zwischen den großen Parteien gab, dort eine solche Verfassungsänderung vorzunehmen. Aber im Moment sieht es ja nach einem Wahlerfolg für die Fidesz bei den nächsten Wahlen aus. Und ja, das, was du sagst, deutet dann ja darauf hin, dass die Fidesz eine verfassungsändernde Mehrheit sich selber erhofft und dann eben diese von dir genannten Punkte auch in die Verfassung einbringen will. An dich jetzt auch nochmal die Frage, wer empört sich in Ungarn? Ist das trotz allem eine kleine Minderheitenposition oder ist es etwas, was in der politischen Auseinandersetzung ganz normal empfunden wird, wenn an völkische Prinzipien plötzlich appelliert wird?
Also ich muss sagen, diejenigen, die sich empören, das ist eine ziemlich kleine Minderheit, beziehungsweise weniger empören sich. Das kann man auch an den voraussichtlichen Wahlergebnissen sehen. Im Moment heißt es in Umfragen, Fidesz wird wohl mit einer Zweidrittelmehrheit, also wahrscheinlich um die 60% gewinnen. Hinzu kommt die Jobbik mit etwa 15%. Die Sozialisten werden wohl nach Umfragen nur 17% bekommen. Das heißt, Jobbik wird die drittstärkste Partei in Ungarn sein. Die Liberalen verschwinden, die haben nicht einmal mehr 1%. Und überhaupt das liberale Denken ist am Verschwinden. Jetzt wurde in dem letzten Monat erst eine winzig kleine Partei gegründet. Sie heißt SEMA, auf Deutsch könnte es heißen Verband Freiheitlicher Ungarn. Und diese kleine Partei, ich weiß nicht einmal, wie viele Mitglieder sie hat, die versucht so die liberalen Stimmen bzw. die Menschen zu integrieren, die liberal-demokratisch denken. Und die versucht auch eben die Quote für Roma einzuführen, was ganz neu ist für Ungarn. Aber diese Partei ist ganz klein noch. Allerdings ist die liberale Intelligenz schon hinter dieser Partei, aber auch die liberale Intelligenz ist sehr klein. Also die liberale Intelligenz empört sich, aber die ist sehr klein. Und ich würde im Grunde, Ungarn ist ja sehr geteilt, das Denken in Ungarn ist sehr geteilt. Es gibt eine große völkische Mehrheit und eine kleinere liberale Seite, also die in liberalen Demokratien denkt, in diesen Kategorien. Und deswegen würde ich die Teilung Ungarns nicht als Teilung zwischen links und rechts aufteilen, also nicht in diesen Kategorien denken, sondern zwischen völkisch und nicht völkisch. Und diese nicht völkische Seite in Ungarn ist eben sehr klein.
Da muss ich nochmal nachfragen, spielt denn in der Diskussion in Ungarn eigentlich eine Rolle, dass die Europäische Union Ungarn gerade vor dem Staatsbankrott gerettet hat und ohne die Hilfe der Europäischen Union jetzt in Ungarn die wirtschaftlichen Probleme, die ohnehin groß sind, noch viel riesiger wären? Also ist das eigentlich der europäische Faktor in dieser innenpolitischen Diskussion, die auf diesem Niveau geführt wird, überhaupt ein Argument?
Also da muss ich wieder sagen, was heißt denn innenpolitisch? Es gibt eben eine, sagen wir mal, nicht völkische innenpolitische Diskussion und eine völkische. Das Land ist derart geteilt, dass man vollkommen unterschiedliche Nachrichten hört. Und in der völkischen Diskussion heißt es eben, im Grunde heißt es, also wenn man das auf einen Punkt bringen will, dann heißt es, das Land ist kolonisiert worden durch die IMF. Und auf der anderen Seite, in der nicht-völkischen Diskussion, heißt es eben genau das, wie du es erwähnt hast, dass Ungarn jetzt vor dem Staatsbankrott gerettet wurde. Aber selbst auf der völkischen Seite, also Fidesz und KDNP, sagen ganz deutlich, dass sie zum Beispiel die Kredite, die die IMF dem Land gewährt hat.
Der Internationale Währungsfonds,
also genau. Die Rückzahlung der Kredite, die Basis einer neuen Verhandlung sein muss, wenn Fidesz gewinnt.
Gehen wir nochmal zurück in die Ukraine, um das vielleicht auch ein bisschen zu vergleichen. Tanja hat gerade in der Ukraine Gespräche geführt mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich mit Opfern von konkreter rassistischer Gewalt, von sogenannten Hate Crimes, auseinandersetzen. Magda hat ein ziemlich düsteres Bild gerade von der politischen Lage in Ungarn gezeichnet und hat gesagt, 9 Roma sind im letzten Jahr umgekommen. Wie sieht es denn aus mit solchen Morden an Minderheiten oder rassistisch motivierten Morden in der Ukraine? Wie viele sind da dokumentiert und wie reagiert eine, wie große Öffentlichkeit reagiert darauf, Tanja?
In den letzten 30 Jahren ist ein Anstieg an Hate Crimes in der Ukraine verzeichnet worden. Und ich spreche vor allem über die Jahre 2006 bis 2008. Da gab es ganz viele Hate-Crime-Fälle, also allerdings nicht so viel wie in Russland natürlich. Die größte Zahl war 2008 verzeichnet, als es 83 Hate-Crime-Übergriffe dokumentiert wurde und davon wurden 4 Personen getötet und im Jahre 2007 noch 2 Personen mehr, 6 insgesamt, aus 88 dokumentierten Hate Crime Fällen. Im Jahre 2009 sagen die Experten, dass die Zahl von Hate Crimes zurückging. Die genauen Daten gibt es momentan nicht, weil die von der Staatsanwaltschaft und vom Innenministerium gerade in Bearbeitung sind. Und das, was es bisher gibt, ist nur das öffentliche Monitoring, das heißt durchgeführt von NGOs in der Ukraine. Und dabei sind die Daten sehr karg, weil diese Daten sich ausschließlich auf Medienberichte oder auf die Opferaussagen beziehen. Und je nach der Einschätzung, also diese Anzahl, die ich genannt habe, diese Ziffer, ist eigentlich nur so ein Viertel von den ganzen Hate Crime Statistiken. Wie gesagt, das Problem mit dem Monitoring besteht in der Ukraine und deswegen ist es schwierig, die tatsächlichen Zahlen eher als Dunkelziffer einzuschätzen. Auf jeden Fall war das im Jahre 2009 nicht so dramatisch, was die Anzahl anbetrifft, aber es gab ganz viele Aktivitäten von recht radikalen Organisationen, wie zum Beispiel der Patriot der Ukraine in Kharkiv oder Blood on Honor oder auch Drizub von Stepana Bandera in Lviv, die Ausländer nicht getötet haben, aber schon andere Sachen gemacht haben, wie Übergriffe oder so. Und die größte Opfergruppe in der Ukraine, das ist die Afrikaner. Also da gibt es im Jahre 2009 7 dokumentierte Fälle von Übergriffen, gefolgt von Personen asiatischer Herkunft. Also da gab es 4 Übergriffe im letzten Jahr.
Das heißt, es sind tatsächlich eher die, nicht etwa die Leute aus dem Südkaukasus, so die in der sowjetischen Zeit schon in der Ukraine gesiedelt haben, sondern es sind tatsächlich Asiaten und Afrikaner, die vor kurzem erst in die Ukraine gekommen sind? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja. Wir sprechen über die neuen Minderheiten und genau das Problem mit Afrikanern und Asiaten ist, dass sie, außer dass sie sehr sichtbar sind, sehr häufig noch keine Landessprache sprechen. Die Gruppe aus dem Nahen und Mittleren Osten, das ist eigentlich die dritte große Opfergruppe, aber da ist das Problem mit dem Sprachenfaktor behoben. Also die Tschetschenen zum Beispiel, das waren die meisten Flüchtlinge nach dem Tschetschenienkrieg in Russland. Also die können Russisch sprechen und auch die Armenier und Aserbaidschaner und also sind auch nicht so auffällig. Also auf jeden Fall, das ist eine Risikogruppe, aber nicht so groß wie die neuen Minderheiten.
Du hast uns jetzt
aber man muss allerdings auch sagen, dass die Roma auch eine große Opfergruppe sind und ich kenne also keine Fälle von Roma-Morden im letzten Jahr, aber ich weiß, dass im Januar 2009 auch ein großer Skandal war mit Brand von einem Roma-Lager in der Nähe von Kiew und das war auch als Hate Crime eingestuft.
Du hast uns jetzt die konkrete politisch oder rassistisch motivierte Gewalt ein bisschen aufgezeichnet, wie das in der Ukraine aussieht, traurig genug. Wie ist denn die Verbindung von rassistischen Gruppen oder Bewegungen mit politischen Parteien? Gibt es da etwas, was man mit dem Phänomen Zhirinowski in Russland oder den Rechtsradikalen in Ungarn vergleichen könnte? Also eine politisch relevante Gruppierung, die auch Chancen hat, im Parlament zum Beispiel auch sich durchzusetzen oder gar bei Präsidentschaftswahlen?
Ja, da müssen wir in dem Zusammenhang über die Partei Svoboda sprechen. Tja, ich denke, dazu kann Andreas viel mehr sagen, weil ich die politische Landschaft nicht untersucht habe und mich vor allem auf der Zivilgesellschaft konzentriert habe. Aber mein Eindruck ist, dass es keine direkte Verbindung zwischen den politischen Parteien, dem politischen Diskurs gibt und den rechtsextremen Gruppierungen. Das Innenministerium sagt auch, dass viele Hate-Crime-Übergriffe einen spontanen Charakter haben, und vielleicht durch manche Hate Crime Signs, also Zeichen auf der Straße, so motiviert werden, aber nicht direkt durch die Rhetorik von politischen Parteien. Ich habe auch die NGO-Vertreter getroffen, die dazu verschiedene Meinungen hatten. Und als erstes war die Meinung, dass es viel mehr Jugendliche gibt, die einfach auf den Straßen marschieren können, also zusammen in Skinhead-Gruppen, denen es einfach Spaß macht, also so an Straßenaktionen teilzunehmen, weil sie keine Arbeit haben. Und die andere Meinung war, dass es auch bewusste Ukrainer in Großen sitzen, denen die Rhetorik von der Partei Svoboda ganz nah am Herzen liegt, aber die nicht unmittelbar an den Straßenaktionen oder an den verbalen Hetze teilnehmen, sondern dass sie einfach die Einsichten des Leiters von Svoboda teilen und manchmal die aussprechen. Aber ich finde, da gibt es beides, nur weiß ich nicht, inwieweit also dieser Link zusammengestellt werden kann. Vielleicht kann dazu Andreas was sagen.
Ja, ich würde gerne an Andreas die Frage nochmal weitergeben und gleich auch die Frage vielleicht eines Vergleichs von Ukraine zu Russland. Also gibt es diese Verbindung, die wir in Deutschland auch kennen, von freien Kameradschaften und Skinhead-Gruppen, die den Nährboden bilden dann für eine Partei wie in Deutschland zum Beispiel die NPD. Gibt es ein solches Verhältnis auch in der Ukraine oder in Russland?
Also das ist schwer zu sagen, weil das natürlich von den Parteien selbst dann abgestritten wird und man muss da so ein bisschen kriminologisch vorgehen, um also diese Verbindung auch herzustellen. Also mein Eindruck ist vielleicht ein bisschen abweichend von Tanja, dass es schon diese Verbindungen gibt und dass es informelle Kontakte gibt und dass diese Parteien sowohl in der Ukraine als auch in Russland natürlich auch in gewisser Hinsicht auf diese Jugendkultur, diese aggressive ultranationalistische Jugendkultur angewiesen sind und schon versuchen, die auch zu bedienen und quasi als Wähler an sich zu binden, aber trotzdem auf Distanz zu bleiben und nicht durch die Gewalttaten dieser jugendlichen Skinhead-Banden sozusagen mit in Verruf zu geraten. Aber das ist ein sehr kompliziertes Verhältnis und eine Affinität meiner Ansicht nach gibt es auf jeden Fall. Was man vielleicht noch anfügen könnte, Tanja hat ganz richtig gesagt, die in der Ukraine derzeit wichtigste ultranationalistische Partei ist diese Svoboda-Partei, Freiheit in der Übersetzung von Oleg Tjagnibok, aber die ist bisher auf nationaler Ebene zumindest wach und überhaupt ist der Ultranationalismus kurioserweise in gewisser Hinsicht in der Ukraine in der postsowjetischen Zeit schwach gewesen. Es hat zwar sozusagen unter den großen etablierten Parteien nationalistische Tendenzen gegeben in Nascha Ukraina, also unsere Ukraine von Viktor Juschenko oder auch im Blog von Julia Timoschenko, wo es immer wieder einzelne Vertreter gab, die mit antisemitischen oder nationalistischen Äußerungen, ultranationalistischen, auch rassistischen Äußerungen aufgefallen sind. Aber eine ultranationalistische Partei als solche, vergleichbar etwa der DVU oder den Republikanern oder der NPD in Deutschland oder in Russland, vergleichbar etwa der sogenannten liberaldemokratischen Partei von Wladimir Zhirinowski oder auch dem Rodina-Block. So eine Partei hat es in der Ukraine bisher noch nicht in das nationale Parlament geschafft und auch bei den Wahlen, bei den letzten Präsidentschaftswahlen, also vergangenen Sonntag, war es so, dass der Präsidentschaftskandidat dieser ultranationalistischen Svoboda-Partei, der Vorsitzende Oleg Tjagnibok, deutlich unter 2% nur bekommen hat und das stimmt sozusagen hoffnungsvoll, dass vielleicht diese besondere Situation der Ukraine, nämlich keine rechtsradikale Partei im Parlament zu haben, vielleicht auch anhalten wird, was nicht einfach sein wird, weil nämlich in der Ukraine die Zugangsbarriere zum Parlament nur bei 3% liegt, in Deutschland bei 5%, in Russland bei 7% und der Ukraine also besonders niedrig und wahrscheinlich wäre es gut für die Ukraine, diesen Prozentsatz etwas hochzusetzen. Die Ukraine hatte mal 4% als Eingangsbarriere. Vielleicht wären 5% wie in Deutschland und vielen anderen Ländern auch gut, um diese rechtsradikalen Parteien außerhalb des Parlaments zu halten. Man muss auch sagen, Tanja hatte ganz richtig darauf hingewiesen, dass es die rechtsextremen Gewalttaten gibt. Aber wenn man sich erinnert, also Tanja hatte nur Zahlen meistens genannt, so im einstelligen Bereich. In Russland sieht das ganz, ganz anders aus. Da werden die rechtsextremen Gewalttaten so eher in Hunderten gerechnet und die Toten pro Jahr werden in Dutzenden gerechnet. Da ist also, auch wenn man sozusagen in Rechnung stellt, dass Russland von der Bevölkerung her etwa dreimal oder sogar mehr als dreimal so groß ist wie die Ukraine, dann ist die Dimension der rechtsextremen Gewalttaten in Russland eine ganz andere als in der Ukraine, womit ich natürlich keinesfalls das, was auch in der Ukraine leider passiert, irgendwie beschönigen möchte.
In Russland haben wir ja gerade eine Phase erlebt, in der der Staat sehr zurückgekommen ist als mächtiger Staat, der auch mit harter Hand aufräumt. Wie reagiert denn der Staat insgesamt oder auch die starke Präsidialadministration, die ja in viele Lebensbereiche fähig ist, auch hineinzuregieren, die auch die entsprechenden Mittel hat, auch die entsprechende Staatsideologie ja sozusagen wiedergewonnen hat seit der ersten Präsidentschaft von Putin. Wie reagiert denn dieser Staat auf diese Gewaltausbrüche? Wird das verniedlicht? Wird da hart dagegen vorgegangen? Wie muss man sich das vorstellen? Auch nicht nur in Moskau, sondern auch in den Regionen.
Also es wird versucht, erstmal sozusagen das Ganze unter den Teppich zu kehren und als Hooliganism darzustellen, Hooliganstwo im Russischen, also Gewalttaten, wie sie halt Jugendliche verüben. Das war vor allen Dingen die Strategie in den Anfang des vergangenen Jahrzehnts. In den letzten Jahren, das kann man sagen, hat sich der Staat stärker engagiert, weil einfach die Zahl der Getöteten so hoch geworden ist und die Beschwerden aus den Botschaften vor allen Dingen aus der Botschaften aus der dritten Welt also zugenommen haben, dass es nun eine gezielte Verfolgung gibt durch den Staat von Skinheads und von Straftätern. Aber das ist immer noch weit unter dem, was eigentlich nötig wäre. Zum anderen gibt es eine eher beunruhigende Tendenz, sagen mit der Extremismuskeule auch politisch unliebige politische Aktivisten sozusagen in eine Reihe zu stellen mit Faschisten und auf diese Art und Weise einfach die Opposition und die Dissidenten zu diffamieren. Das ist sozusagen ein eigenes Kapitel, was da noch mit reinspielt. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, hat ja die Reaktion deutlich zugenommen in den letzten, würde ich sagen, 2-3 Jahren. Also die Verurteilung, die Verfolgung. Trotzdem hat man eigentlich den Eindruck, dass das weniger was zu tun hat mit sozusagen mit genuiner Sorge um ausländische Studenten und Immigranten und viele andere die Menschen, die irgendwie anders aussehen, sondern einfach, weil das sozusagen so ein Image-Schaden mit sich gebracht hat, diese Verfolgung für Russland, und dass es sozusagen dem Image wieder widerspricht, was Putin im Ausland kolportiert, dass man eher sozusagen aus diesen Imagegründen nun versucht, das einzudämmen und dagegen vorzugehen.
Eine Frage hätte ich noch an Magda, weil sie das auch als Spezialgebiet angegeben hat, ihre Tätigkeit und ihre Forschung. Andreas Umland hat am Anfang schon gesagt, dass es eine neben der konkreten politischen Gewalt sozusagen an der Basis eine Tendenz gibt, von Weltverschwörung zu sprechen oder auch einen Anti-Amerikanismus sozusagen in rechtsextremer Gestalt eben zu haben in Russland. Du hast auch gesprochen von einem Antisemitismus ohne Juden beziehungsweise von einem Fremdenhass ohne Fremde. Könntest du da noch kurz erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, natürlich. Also Ungarn ist kein Einwanderungsland, das heißt, Ungarn definiert sich nicht als Einwanderungsland. Es gibt zwar eine chinesische Minderheit, aber die spielt auch eine Rolle. Man sagt zum Beispiel, ich habe das und dies und jenes auf dem chinesischen Markt gekauft. Aber im Grunde richtet sich die Fremdenfeindlichkeit nicht gegen konkrete fremde Menschen, sondern gegen Fremde im eigenen Land. Und das ist wirklich sehr interessant zu beobachten, wie aus den Mitmenschen plötzlich Fremde gemacht werden, zum Beispiel aus den Sozialisten, zum Beispiel aus den Liberalen. Die werden plötzlich dann als Feinde der Nation ausgerufen, also mit deutlich antisemitischen Konnotationen. Also in der Kommunikation ist die deutlich antisemitische Konnotation zu beobachten. Zum Beispiel hat Joel Shemyin, er ist der Chef der KDNP, also Christlich-Demokratischen Volkspartei, hat letztes Jahr über Djurcan, dem damaligen Ministerpräsident, gesagt, Ferenc Djurcan ist nicht einmal würdig, um das Wort Nation in den Mund zu nehmen. Er ist mit allen Synonymen und mit allen Codes als Jude der Nation ausgerufen worden. Das wird auch nicht so ausgesprochen, natürlich, Jude der Nation. Ausgesprochen wird das immer von den Rechtsradikalen, also zum Beispiel von Jobbik nahestehenden Medien und von rechtsradikalen Portalen, aber initiiert wird diese Sichtweise ganz deutlich auch von Fidesz und von KDNP, also von der Christlich-Demokratischen Volkspartei. Und ich bin gerade dabei, ein Zitat zu suchen. Ich habe das Zitat gerade gefunden. Neulich sagte, um das nur zu verdeutlichen, was für eine Kommunikation man ständig in diesen fidesznahen Medien hört. Gerade, ich glaube, vorletzte Woche oder in den letzten Wochen sagte zum Beispiel ein Mitglied des Vorstandes des Hauses des Terrors, das Museumhaus des Terrors ist, glaube ich, allen ein Begriff. Er war ehemaliger Berater der Fidesz-Regierung zwischen 1998 und 2002. Und heute ist er eben im Vorstand des Hauses Terrors und macht eine Gesprächssendung im Echo TV. Echo TV ist ein fidesznahes Fernsehen und er sagte, ich zitiere, ich bin ein Weißer, ein Christ, ein Europäer und ein Magyare. Ungarn gehört den Magyaren. Wem das nicht gefällt, der möge sich eine neue Heimat suchen. Die Muslimen können in die muslimischen Länder, die zionistischen Juden nach Israel, die Mormonen nach Amerika. Es ist nicht zwingend, hier zu leben. In unserer Heimat leben 9 Millionen Mehrheitsmagyaren. Es ist an der Zeit, dass die Minderheiten, die etwa 1 Million ausmachen, endlich mit der ständigen Provokation aufhören und unsere nationalen Symbole nicht weiter degradieren. Also solche Zitate hört man wirklich tagtäglich und Stunde für Stunde. Und in einem weiteren Artikel, und das war gerade letzte Woche erschienen, in einer eben fidesznahen Tageszeitung, ich übersetze mal direkt aus dem Ungarischen. Meine Mitmenschen sollen sich bitte vorstellen, wie es wäre, wenn diejenigen, die unsere Staatsfinanzen ausgegeben haben und gestohlen haben, vor den Palais auf der Andrassy-Allee auf einem Baum aufgezogen werden würden, wenn wir sie auf einen Baum aufziehen würden und sie würden dort hängen wie Verbrecher im Mittelalter. Und dann zählt er eben konkrete Namen auf. Namen von Politikern, von sozialistischen und liberalen Politikern und linksliberale und Namen der linksliberalen Intelligenz, zum Beispiel Peter Esterházy, der ja ein Schriftsteller ist. Also sowas passiert tagtäglich, dass Namen in Medien vorgelesen werden, die dann nach der Wende eben an die Bäume aufgezogen werden. Und das ist schon eine tägliche Hetze, die man hier erfährt.
Und eine Aufforderung zum politischen Mord, ja?
Ja.
Ja.
Genau.
Eine ganz kurze letzte Runde, weil wir dann zum Schluss kommen müssen. Was ist die Tendenz in den Bereichen, die ihr überblicken könnt? Was sind Lichtblicke? Was sind aber besonders besorgniserregende Punkte, die ihr jetzt in der letzten Zeit festgestellt habt zu unserem Thema? Mit der Bitte um ein kurzes Schlusswort. Tanja, bitteschön.
Also besonders besorgniserregend für mich ist die Aktivisierung von rechtsradikalen Organisationen in der Ukraine. Und obwohl die Zahl von Hate Crimes so offiziell oder unoffiziell zurückgegangen ist, verzeichnet man also viel mehr Attacke, Angriffe und auch verbale Hetze als sozusagen vor 3 Jahren. Im Zusammenhang damit ist es auch wichtig hervorzugeben, dass nicht nur die neuen Minderheiten gehetzt werden, wie die Migrantengruppen, die ich vorher genannt habe, sondern noch ein Sonderteil der Minderheiten, und zwar die LGBT-Gemeinde. Und in der Ukraine gab es im Jahre 2009 9 Fälle von Hate Crime-Attacken. So kann man die auch nennen. Zum Beispiel die Rauchdosen bei Präsentation von queeren Theologie in Lviv und in Kiew. Dann Angriffe auf einzelne Personen, dann auch bei dokumentierte Mordfälle in Kiew und in Lviv. Und ganz inoffiziell berichten die NGO-Vertreter von LGBT-Gemeinde von dem Anstieg an Homophobie in Gesellschaft und von einer verstärkten Aufmerksamkeit von den nationalistischen Organisationen, also für diese Gruppe, was im Vergleich zu Attacken auf die Ausländer so ein deutlicher Kontrast darstellt. Und zwar hängt es auch mit der Wahrnehmung in der Gesellschaft zusammen, dass die Attacken gegen die Ausländer viel weniger toleriert werden als die Übergriffe auf die LGBT-Gemeinde. Also das ist für mich so eine Tendenz, die neu ist. die ich während meiner Recherche feststellen konnte und die auch der Zivilgesellschaft und der Menschenrechtsorganisationen Sorgen macht. Das kann man auch damit erklären, dass nach der Orangenrevolution die LGBT-Gemeinde sichtbarer wurde als zuvor und über ihre Rechte öffentlich nur aufklären wollte und auch viel mehr öffentliche Aktionen gemacht hat als zuvor. Und also dadurch, dass diese Minderheitengruppe sichtbar ist, gibt es unadäquate Wahrnehmung in der ukrainischen, traditionsreichen und orthodoxen Gesellschaft.
Vielen Dank. Magda, was würdest du als dein hoffnungsvolles Zeichen und was würdest du als deine besorgniserregendsten Zeichen in deinem Bereich sehen?
Ja, also sehr besorgniserregend finde ich, dass jetzt dieser Rechtsschub, ich würde es auf keinen Fall Rechtsruck nennen, wie man das normalerweise nennt, sondern es ist ein lange andauernder Prozess, deswegen würde ich das als Rechtsschub nennen, jetzt wohl nach den Wahlen oder durch die Wahlen in eine Diktatur mündet und diese Diktatur wird wohl heißen, und den Begriff hat ein Kulturwissenschaftler hier in Ungarn geprägt, es wird wohl eine ethnonationale Diktatur sein. Das heißt, es ist sehr, sehr besorgniserregend, dass in diesen 20 Jahren diese ungarische Gesellschaft es nicht geschaffen hat, zu einer offenen Gesellschaft zu werden. Sie ist eine geschlossene Gesellschaft geblieben. Sie ist zum großen Teil eine völkisch denkende Gesellschaft, die Feindbilder produziert. Das heißt, sie ist angewiesen darauf, Feindbilder zu produzieren, um sich selbst, um ihre eigene Identität zu festigen. Und deswegen würde ich auch diese Morde eben als Ergebnis dieses langen Prozesses sehen. Die Gesellschaft sehnt sich nach Ordnung, aber diese Ordnung können sie eben nicht in der Demokratie vorstellen, weil sie das nie gelernt hat, sondern eben in der Diktatur, wie sie das kennt. Das ist das Negative. Das Positive, das ist mir gerade heute früh eingefallen, dass es noch nie diese kleine Minderheit von liberal denkenden Menschen so eine große Zusammenhalt erwies, vielleicht kurz vor der Wende, aber seitdem habe ich so etwas nicht gesehen. Also jetzt entwickelt sich irgendwas. Insofern ist hier ein ständiges Purzeln zu beobachten. Es ist unheimlich spannend, ob es gelingt, dieser kleinen Gruppierung und auch winzig kleinen Zivilgesellschaften eben diese Zweidrittelmehrheit, eben dazu zu kommen, dass diese Zweidrittelmehrheit nicht zustande gebracht wird. Und ob die vielleicht ins Parlament kommen, diese kleine Partei, das bezweifle ich, aber es wäre nicht schlecht. Ansonsten, ja, ist ziemlich pessimistisch, also das Bild, was ich...
Vielen Dank auch für diesen kleinen Lichtblick. Andreas Umland, Licht und Schatten aus deiner Sicht.
Ja, ich denke, was Russland betrifft, ist wahrscheinlich mehr Schatten. Insofern, als sich da jetzt ein System verfestigt hat, was also kein Übergangsregime mehr ist, sondern was seine eigene Entwicklungsdynamik hat und wo eben Xenophobie, insbesondere Anti-Amerikanismus, Isolationismus, eine Sichtweise, dass Russland quasi eine Festung ist, die sich verteidigen müsse, zur Herrschaftslogik dazugehört. Also die Verteufelung des Auslandes, insbesondere des Westens, ist also für aus innenpolitischen Gründen auch notwendig. Das ist wahrscheinlich die Schattenseite. Es gibt jetzt also mit Medvedev, das ist nicht sonderlich originell, das zu sagen, insofern ein Lichtblick, als da jemand die formal mächtigste Position innehat, der scheinbar Russland in Zukunft etwas anders sieht als die bisher dominierende Elite, aber der bisher leider noch politisch zu schwach ist, um seine offenbar andere Vision Russlands durchzusetzen. Ja, man kann nur hoffen, dass Medvedev seine Position konsolidiert, dass er mit der Zivilgesellschaft gemeinsam vielleicht das jetzige System irgendwann brechen kann. Aber in diesem System, wie es jetzt existiert, wird es wahrscheinlich mit der Zeit eher noch schlimmer werden.
Vielen Dank auch für diese Einschätzung. Wir haben einiges gehört aus Russland, aus der Ukraine, aus Ungarn insbesondere. Andere Länder wie zum Beispiel Kroatien oder auch Tschechien, Polen, Slowakei konnten wir nicht ansprechen und auch erst recht nicht vertiefen. Das ist ein breites Feld. Ich bedanke mich bei den drei Diskutantinnen und Diskutanten ganz herzlich und ich fordere auch alle auf, die das hören, Wie sieht es aus in Ihrem Umfeld? Wie sieht es aus in Ihrer eigenen Wahrnehmung? Sind das Dinge, die gar nicht stattfinden in Wirklichkeit, in der Lebenswirklichkeit, in der Sie leben? Kommentieren Sie das auf dieser Homepage? Fügen Sie einen Kommentar ein? Schicken Sie den ab? Sie können auch direkte Fragen an die Diskutanten der heutigen Diskussion richten. Ich werde das dann weiterleiten und auch um eine kurze Antwort bitten. Insofern nochmal ganz herzlichen Dank und dies nicht als einen Schlusspunkt gesehen, sondern tatsächlich als einen Startpunkt vielleicht für eine weitergehende Diskussion, denn ich glaube, eines ist ganz klar rausgekommen, dass man nicht gleichgültig sein kann gegenüber Gewalt, aber auch gegenüber diesem weiteren Begriff des Antisemitismus, der sich eben dann irgendwann auch gegen alles politisch oder eben auch rassisch Andersartige irgendwann richtet. Vielen Dank und herzliche Grüße nach Eichstätt, nach Budapest und nach Berlin.
Danke.
Vielen Dank.
Und danke schön.
Tschüss.